Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Mein Name ist Nina Alswede und ich durfte heute wieder mit meinem Kollegen Dominik Böcker ein super spannendes Gespräch führen. Und zwar hatten wir Dr. Lennart Wilkens von dem Startup Suena zu Gast. Lennart hat das Startup gegründet und ist jetzt dort Geschäftsführer und hat uns über die spannende Technologie berichtet, die Suena umsetzt. Und zwar geht es darum, KI-basiert Batteriespeicher zu steuern, sage ich jetzt mal ganz platt. Er wird auf dem Podcast noch etwas näher erläutern. Und Dominik, wie fandest du das Gespräch?
Ja, ich bin ja froh, Nina, dass du mich jetzt nicht genau nach der Wirkungsweise und nach der Art und Weise fragst, wie es funktioniert. Natürlich kann ich das nicht so perfekt wiedergeben wie Lennart. Aber ich bin immer wieder dankbar, wenn dann so Deep-Tech-Themen hier sind. Wir hatten ja schon Quantencomputing als Beispiel mit im Podcast, mit denen ich mich ja so mal so gar nicht auskenne, aber es mega interessant finde und vor allem auch interessant finde, was hier tatsächlich am Standort alles entsteht, umgesetzt wird, was dann auch, ich sag mal, in 15 oder 15 Jahren dann tatsächlich noch eine größere Relevanz hat als vielleicht aktuell.
Ja, besonders schön finde ich ja auch, dass Lennart und sein Team super Beispiel dafür sind, was für tolle Startups eben aus den Hochschulen heraus entstehen. Ne? Er hat ja an der TU hier in Hamburg studiert und hat letztendlich aus dem, womit er sich 5 Jahre wissenschaftlich beschäftigt hat, dann das Startup gegründet. Und das ist ja eigentlich genau das, wovon wir gerne mehr hätten.
Absolut. Und dass das ein sehr, sehr gutes Beispiel ist und dass sie auch schon, schon gut erfolgreich sind, hört ihr in einer neuen Ausgabe, die wir euch jetzt präsentieren. Also viel Spaß dabei.
Viel Spaß. Lieber Lennart, herzlich willkommen bei Über den Tellerrand. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Und bevor wir uns damit beschäftigen, wie ihr die Themen KI und Batteriespeicher zusammenbringt, erzähl unseren ZuhörerInnen doch bitte erstmal, wer du bist und was eigentlich Suena ist.
Gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Und ja, kurz zu mir, genau. Ich bin Lennart, bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Suena. Habe zwei Kinder, wohne in Hamburg, habe hier auch studiert, promoviert, tatsächlich hier an der Technischen Universität. Und damals, als ich so mit der Promotion angefangen habe, habe ich auch angefangen, mich mit dem Thema Batterie-Großspeichersystem zu beschäftigen. Und letztendlich war, oder auch schon im Studium, war immer klar, dass wir natürlich Energiespeicher brauchen, um die Energiewende irgendwie möglich zu machen, besonders Richtung 100% Erneuerbare brauchen wir viel Energiespeicher. Gerade der Batteriespeicher ist dann nochmal eine besondere Technologie, die irgendwie so der Alleskönner in der Energiewende ist, also eine super faszinierende Technologie. Und ich habe damals dann mich damit beschäftigt, wie man diese damals noch sehr teure Technologie so einsetzen kann über Algorithmen, Software, dass die eigentlich für verschiedenste Anwendungen genutzt werden kann, um letztendlich einerseits den Nutzen zu erhöhen, aber auch sozusagen die Profitabilität. Und damit habe ich mich dann 4,5 Jahre beschäftigt während der Promotion, habe Miguel kennengelernt, unseren Mitgründer, und wir haben da auch zusammen geforscht und dann uns entschieden zu gründen, ein Unternehmen Suena. Und unsere Expertise und auch die Algorithmen, das Verständnis sozusagen von Batteriegroßspeichern in den Markt zu bringen, Produkt daraus zu entwickeln. Und genau, haben dann noch einen dritten Gründer dazu geholt, Tom, den kannte Miguel aus der Schulzeit von der RWTH Aachen. Dort hatte er sich schon Richtung Softwareentwicklung und AI spezialisiert, passte sehr, sehr gut, weil Miguel und ich konnten zwar so ein bisschen Algorithmen programmieren und verstanden das Thema, aber jetzt eine Software zu entwickeln, die irgendwie eine gewisse Robustness hat und alles, das war dann doch nicht unser Thema. Und so waren wir dann ganz gut aufgestellt, um Suena zu gründen. Und Suena letztendlich bietet Optimierungs- und Handelslösungen an, Handels im Sinne von Stromhandelslösungen an. Und wir sind auch Flexibilitätsvermarkter und Direktvermarkter in Deutschland. Also wir handeln an der europäischen Strombörse Strom, das ist die EPEX, sind dort sozusagen Mitglied, registriert, sind auch zertifizierte Stromhändler, machen das aber voll algorithmisch, voll automatisiert und am Ende für unsere Kunden, die letztendlich die Anlagen betreiben, das sind riesige Batteriespeichersysteme, stationäre Batteriespeichersysteme und erneuerbare Energieparks, Windparks, Solarparks, wir sorgen dafür, dass die sozusagen, man sagt, monetarisiert werden, also in den Stromhandel integriert werden, die Energie verkauft wird, die Flexibilität bestmöglichst eingesetzt wird und verdienen quasi Geld für die Anlagenbetreiber und kriegen dafür unsere Management-Fee, um das mal kurz zusammenzufassen. Ja.
Also bist du mehr oder weniger ein Strommann?
Quasi, mittlerweile. Ja. Damals noch sehr technisch, mittlerweile ist alles auf der Stromhandelssystemebene, was wir so machen. Ja.
Prima. Während unserer Vorbereitung hier auf unser Gespräch wart ihr noch unter den, ich glaube, Top 3 Finalisten beim European Solar Startup Award auf dem Solar Power Europe Summit in Brüssel. Natürlich wollen wir jetzt wissen, ob ihr den gewonnen habt und wie es ausgegangen ist.
Ja, gewonnen haben wir den leider nicht. Ich konnte auch leider nicht hinfahren, weil ich ja gerade nochmal Papa geworden bin, wollte ich jetzt nicht so weit wegfahren sozusagen, jetzt so frisch. Deswegen, wir haben es nicht auf den ersten Platz gebracht. Ich muss nochmal herausfinden, wieso. Also unser Commercial Product Manager ist hingefahren, der hat mich Gott sei Dank vertreten und wir hatten kurz geschrieben, genau, aber den ersten Platz hat es leider nicht gegeben. Aber zumindest unter den Top 3. Ja.
Das ist ja schon mal sensationell, würde ich mal behaupten.
Ja, absolut. Also wir freuen uns ja auch immer, wenn das Anerkennung bekommt, was wir so machen bei verschiedenen Wettbewerben. Sowieso sind wir natürlich immer relativ aktiv, Konferenzen, Messen und natürlich Wettbewerbe in dem Bereich. Ich meine, klar, der Energiebereich ist ja in einer sehr starken Transformation. Da brauchen wir sehr viel Innovation. Da gibt es natürlich viele solche Wettbewerbe, an denen wir uns dann auch, bei denen wir uns dann auch platzieren.
Ja, auf jeden Fall die Awareness, die das schafft, ne, unter den Top 3 Finalisten zu sein und dann eben auf der europäischen Bühne. Das schafft wahrscheinlich auch dann erstmal Sichtbarkeit für euch, aber auch nochmal Awareness dafür, wie wichtig dieses Thema ist, eben diese Batteriespeichertechnologie voranzutreiben. Du hast jetzt ja doch schon ziemlich weit ausgeführt, was ihr eigentlich macht mit KI und Batteriespeicher. Ihr nennt euch selber ja auch Autopilot for Energy Storage. Wird so ein bisschen verstanden. Das heißt, ihr habt eine KI entwickelt, die den Batteriespeicher optimal steuert. Das heißt, diese Großbatteriespeicher laden, wenn der Strom besonders günstig ist und geben ihn dann wieder ab, wenn er besonders teuer ist. Und da diese Börse ja unheimlich komplex ist, kann man das nicht mal eben so machen, sondern man braucht eben so eine tolle Lösung, wie ihr sie anbietet. Jetzt ist ja so ein Batteriegroßspeicher ziemlich teuer. Ne? Das sind ja so in der Regel zweistellige Millionenbeträge, die man da, glaube ich, so aufwenden muss, um sich so ein, ich sag mal salopp, so ein Ding auf den Hof zu stellen. Und wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, Lennart, dass dadurch, dass es so ein großes Investment ist, es sicherlich ja für Unternehmen auch nochmal so eine andere Hürde ist, jetzt ein Startup damit zu beauftragen, dann diesen teuren Batteriespeicher quasi zu steuern. Kannst du uns da nochmal zu geben, erstmal gibt es überhaupt etablierte Unternehmen, die euch ein Wettbewerb sind? Und wie ihr es jetzt geschafft, euch so gut zu etablieren als Startup? Weil natürlich, wenn man sagt, vielleicht irgendwann läuft es nicht mehr mit Suena und ich habe dann aber das System installiert, wie schafft ihr es da, die Kunden zu überzeugen? Weil das ist, glaube ich, ja für viele Startups genau die Herausforderung, oder?
Ja, genau. Das ist grundsätzlich, glaube ich, für Startups eine Riesenherausforderung bei uns. Ich würde sagen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr aus dem Grund, dass, wie du richtig gesagt hast, das sind große Investitionen. Also meistens im zweistelligen, manchmal sogar im dreistelligen Bereich. Mittlerweile es werden sehr, sehr große Speicher gebaut. Also ich sag mal, das geht so von 1 Megawatt oder 4 Megawatt, das sind so ein Container bis hin zu jetzt mittlerweile 400-500 Megawatt Systeme, die da an zum Beispiel auch ehemaligen Kraftwerksstandorten dann entwickelt werden. Also riesige Systeme und die kosten natürlich sehr viel Geld. Und was wir als Suena einbringen, ist ja nicht ein Added Value oder so. Also wir machen jetzt nicht noch irgendwas ein bisschen besser um ein paar Prozent, sondern wir sind sozusagen komplett für letztendlich die Monetarisierung verantwortlich für den Business Case des Batteriespeichers. Also wir sorgen dafür, dass der Return on Invest zurückkommt. Das heißt, bei uns liegt natürlich sehr, sehr viel Verantwortung. Und dann, das geht natürlich nicht so einher mit, okay, da ist ein Start-up, das sozusagen jetzt für diese große Menge Investment sozusagen verantwortlich ist. Und natürlich sind auch Banken involviert und Banken sind nochmal risikoaverser. Also das heißt, wir haben also einerseits natürlich den Investor, den Asset Owner, wie wir mal sagen, den Betreiber, und wir haben noch eine Bank und die müssen sozusagen natürlich dann auch mit uns zusammenarbeiten wollen. So, grundsätzlich, das ist erstmal sehr, sehr schwierig. Dann auf der anderen Seite sehen wir, dass sozusagen Technologie einen Unterschied macht. Also wie du gesagt hast, Energy Trading Autopilot, da ist KI spielt eine große Rolle, aber auch einfach intelligente Algorithmen, eine gute Software, dass man das Ganze automatisieren kann von der Steuerung des Speichers bis hin zum Handel am Strommarkt oder auch an anderen Märkten. Es gibt verschiedenste Märkte, an denen man sozusagen diese Kapazität, Flexibilität einsetzt und handelt und das voll zu automatisieren, weil wir verarbeiten Millionen von Datenpunkten sehr, sehr in so kurzfristiger Zeit, müssen eine Entscheidung treffen, was ist sozusagen die beste nächste Entscheidung, und dann wird automatisch diese auch ausgeführt und der Handel findet mittlerweile in Millisekunden statt in bestimmten Märkten. Also es ist sozusagen kaum noch möglich, das von Hand zu machen. Und dann sind da sozusagen die großen Energieversorger, die haben natürlich schon ewig ihren Stromhandel, das ist sozusagen auch noch deren Kerngeschäft, ne? Also der Handel mit Energie. Und die haben aber große Trading-Desks und zum Teil arbeiten die auch digitalisiert, also auch über Algorithmen, aber dass das jetzt sozusagen so ein Komplettsystem zugeschnitten auf so einen volatilen, komplexen Markt ist, das gibt's halt nicht. So, und das spricht dann wieder für uns, weil diese Erlöse, die wir generieren durch unsere Technologie, deutlich höher sind als, sag ich mal, klassische Ansätze. Deswegen, glaube ich, wird überhaupt in Erwägung gezogen, mit solchen innovativen jungen Unternehmen zu gehen, weil einfach sozusagen das Ergebnis viel, viel besser ist. Und trotz allem ist das natürlich für uns eine riesen Herausforderung. Das heißt, wir mussten am Anfang schon eine Strategie wählen, dass wir da irgendwie reinkommen. Und wir haben relativ früh angefangen, uns sozusagen über Content Marketing, Thought Leadership und auch über so gemeinsame Projekte mit Kunden sozusagen Namen zu machen und Vertrauen aufzubauen, dass wir es können. Wir haben viel so Analysen mit Kunden gemacht, haben gezeigt, wie man sozusagen Speicher einsetzt, wie die Erlösmöglichkeiten sind, haben dann sozusagen, müssten natürlich relativ schnell die ersten Systeme irgendwie ans Netz in den Betrieb bekommen, um auch einen Track Record aufzubauen, um einfach zu zeigen zu können, hey, wir können das, ne? Wir können das sozusagen. Und jetzt sind wir so langsam an einem Punkt, dass wir sozusagen so bekannt sind, dass auch uns die Banken kennen, sozusagen, dass wir jetzt nicht immer dieses Problem haben, wenn wir jetzt mit Kunden sprechen oder großen Kunden, dass eventuell dieses Thema, kennt euch die Bank an, ist das okay oder wie ist das Risiko sozusagen, weil jetzt gerade bei so großen Infrastruktur-Investment-Funds sozusagen, also die Infrastruktur-Investoren, das sind ja am Ende Risikomanager, die gucken eigentlich nur aus Risikosicht. Und dadurch müssen wir dieses Risiko mit zu ENA zu gehen minimieren und auf der anderen Seite sozusagen zu zeigen, aber das Upside oder die ist sozusagen sehr gut und dann ist sozusagen die Mitte, die trifft es dann. Da haben wir sehr viel dran gearbeitet und sind da jetzt sehr gut aufgestellt. Wir gehen jetzt ja auch in die nächste Finanzierungsrunde, um dann einfach jetzt in den Wachstum überzugehen, also noch schneller zu wachsen. Weil wir jetzt sozusagen endlich, wir haben jetzt Track Record, wir haben alles, was wir brauchen, um jetzt sozusagen im Markt zu wachsen. Vielleicht noch abschließend zum Wettbewerb. Also Energieversorger sehen wir nicht so sehr als Wettbewerb. Das sind tatsächlich teilweise sogar Partner oder Kunden. Wir bieten auch so eine White-Label-Lösung an, wo wir das im Hintergrund für die machen. Aber es gibt schon noch so ein paar andere innovative Unternehmen, die da auch ganz aktiv sind, weil der Markt ist auch einfach extrem heiß geworden. Also wir haben ein sehr gutes Timing gehabt, einen sehr guten Zeitpunkt, weil wir angefangen haben, bevor der Markt sozusagen so geboomt hat. Aber jetzt kommt natürlich auch viel nach. Aber es gibt eigentlich so drei, vier Player in Deutschland, die da jetzt sozusagen so aktiv sind, vorne dabei sind.
Ja, super spannend. Auch toll zu sehen, wie strategisch ihr das Thema so angegangen seid. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz ausholen. Du hattest das schon bei deiner Vorstellung gesagt. Energiewende, Batteriespeicher sind wichtig. Vielleicht noch mal ganz kurz so für alle, die sich da nicht so intensiv mit beschäftigen. Das ist ja immer wieder das Thema, dass wir eigentlich sehr viel erneuerbare Energie schon erzeugen. aber uns eben nicht 100% darauf verlassen können, weil die Sonne eben nicht immer scheint und auch der Wind nicht immer weht. Und man dann, das ist ja so ein deutsches Wort, Dunkelflaute, dieses Drohszenario. Und das ist ja letztendlich das, was ja durch Batteriespeicher unter anderem dann ausgehebelt werden soll, dass man eben dann doch diesen Strom so speicherbar macht, dass man auch in dem Moment, wo jetzt die Solaranlage nicht produziert, Strom abrufen kann, richtig?
Ja, also grundsätzlich, Dunkelflauten sind vielleicht nochmal ein bisschen getrennt zu betrachten, weil einen Batteriespeicher brauchen wir grundsätzlich. Also den brauchen wir auch, wenn die Sonne scheint. Die scheint aber trotzdem nur zu bestimmter Zeit während des Tages und die schwankt natürlich auch. Wir haben, und für uns sind das Prognosefehler, also nicht genau das, was wir erwartet haben, tritt ein. Und wir haben also sozusagen, wir haben Schwankungen, wetterabhängige Erzeugung und müssen sozusagen natürlich dann auch irgendwie unser Lastprofil irgendwie bedienen können. Und solange die Last jetzt noch nicht komplett flexibel auf die Erzeugung reagiert, da wird ja auch dran gearbeitet, dynamische Stromtarife und so weiter, muss natürlich auch irgendwie die Erzeugung auf die Last sozusagen gematcht werden. Und da wird ein Speicher, der arbeitet den ganzen Tag. Deswegen, also der hier gleicht da was auf. Der reagiert eigentlich immer auf sozusagen dieses Gleichgewicht oder ein Ungleichgewicht aus Angebot und Nachfrage an Energie. Und das schwankt halt sehr, sehr viel. Deswegen muss man auch so schnell traden, weil irgendwie verändert sich doch die Wettervorhersage. Dann wird mehr eingespeist oder sozusagen mehr aufgenommen. Und das ist natürlich in unserem Markt ist das ja immer sozusagen durch ein Preissignal wird das dargestellt. Ne, wenn wir auf einmal mehr Bedarf haben als erwartet, dann steigt der Preis und umgekehrt. Und darauf reagiert letztendlich der Speicher. Und die Dunkelflaute ist dann nochmal speziell, weil das ist dann oft auch, wo dann gar nichts weht und also kein Wind weht und keine Sonne scheint, auch gerade vielleicht im Winter über einen längeren Zeitraum. Und dann wird es ein bisschen kritisch, weil diese Batteriespeicher, die haben normalerweise eine Länge von, also eine Duration nennt sich das, also eine Speicherdauer, wie lange man ein- und ausspeichern kann, von 2 bis 4 Stunden aktuell oder 1 bis 4 Stunden. Und für so Dunkelflauten kann es auch mal sein, dass wir etwas länger brauchen. Wir sehen jetzt schon, dass Studien zeigen, dass man mit so 1 bis 4 Stunden auch da das meiste lösen kann. Aber das treibt dann aber auch gerade dieses Thema Long Duration Storage. Also man hat dann irgendwie längere Speicher. Es sind dann andere Technologien mit mehr Kapazität, dass man mal 8, 12 Stunden überwinden kann. Dass so eine Dunkelflaute, die wirklich mal einen Tag dauert oder einen halben Tag oder vielleicht auch mal ein bisschen länger, dass man die überbrücken kann. Das ist letztendlich auch der Treiber, warum wir weiterhin Gaskraftwerke am Netz haben werden. Das ist ja auch in der Strategie so drin, dass wir gewisse Kapazität an Gaskraftwerken immer am Netz haben werden. Die sollen alle H2-ready sein, also Wasserstoff-ready. Ob am Ende Wasserstoff verbrannt wird, das werden wir sehen, mag ich zu bezweifeln. Ich glaube, auch das lässt sich gut durch Batterie oder durch allgemeinen Energiespeicher lösen. Aber das heißt, Dunkelflaute ist immer noch so ein bisschen ein kritisches Thema. Aber auch, sag ich mal, im Daily Trading, Daily in der Daily Energiewirtschaft brauchen wir diese Flexibilität ganz, ganz dringend, diese Batteriespeicher, um einfach sozusagen das Profil zu stabilisieren. Ja.
Flexibilität ist auch ein schönes Wort, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weg von der Kernthematik Batteriespeicher gehen und hin ein bisschen mehr zu Lennart. Du kommst ja, wie du gesagt hast, aus einer 5-jährigen Promotion, glaube ich, irgendwie in einer Festanstellung und hast dich dann entschieden, ein Startup zu gründen, wo man, glaube ich, zu 150% ja flexibel sein muss und auf Sachen reagieren muss. Warum war das für dich eine Motivation, das zu tun? Wie kommst du dazu? Kommst du aus einer Unternehmerfamilie? Ist das vielleicht schon genetisch bei dir angelegt?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also mein Vater war Zahnarzt, meine Mutti Physiotherapeutin. Die hatten zwar alle eine eigene Praxis, ist natürlich irgendwie unternehmerisch, aber jetzt nicht unternehmerisch in dem Sinne, wie ich jetzt aktiv bin. Deswegen, also das finde ich auch, ist in Hamburg auch immer noch ein bisschen schwach. Also während meines Studiums und während meiner Promotion habe ich fast nichts davon erfahren, dass man tatsächlich auch jetzt irgendwie unternehmerisch aktiv werden könnte mit der Idee, die man sozusagen in der Forschung sozusagen entwickelt. Das kam dann einerseits durch Miguel, der hat so einen Doppelmaster gemacht und noch ein MBA neben einem anderen Master gemacht und das Thema sozusagen Entrepreneurship, Startups mit reingebracht. Und auch mein Professor zu der Zeit, Professor Kern sozusagen, der hat auch das gepusht sozusagen in die Richtung. Und Dann habe ich aber auch gemerkt, dass mir das extrem viel Spaß macht, aber musste natürlich auch ganz, ganz viel lernen, das in kürzester Zeit, weil ich meine, Forschungsarbeit und unternehmerische Arbeit ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist aber also das Beste, was ich mir hätte vorstellen können, oder ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als jetzt sozusagen mit diesem Unternehmen ja zu arbeiten, mit diesem Team. Also es ist auch einfach ein unglaublich tolles Team, was unglaublich motiviert ist, in diesem Bereich zu arbeiten. Das macht extrem viel Spaß, aber es ist halt auch extrem herausfordernd, ja.
Ja, das glaube ich sehr. Also das hast du jetzt schon ja zum Teil auch gesagt, wie wurdet ihr so unterstützt bei der Gründung des Startups? Also du hast jetzt ja schon gesagt, der Technologietransfer an sich, also aus deiner Promotion letztendlich dann ein Unternehmen zu gründen, das war dann die Zusammenarbeit mit Miguel, die dich da gepusht hat. Inzwischen gibt es ja, glaube ich, schon auch sehr große Bestrebungen in Hamburg, weil, genau wie du gesagt hast, wir da ja Nachholbedarf haben, auch wirklich in die Hochschulen zu gehen und Wissenschaftler dafür zu begeistern, dass man eben nicht nur die akademische Laufbahn einschlagen kann, sondern vielleicht auch ein Unternehmen gründen kann mit seiner, ja, das ist ja am Ende immer eine Technologie, die es dann so noch nicht gibt, weil sie im Forschungskontext entstanden ist. Ja. Als ihr euch dann entschieden hattet zu gründen, wie seid ihr denn in Hamburg unterstützt worden? Wir hören ja immer wieder, wir sind ja auch Teil dieses Unterstützer-Ökosystems als Hamburg Invest, dass man da auf jeden Fall noch Luft nach oben hat, dass teilweise die Angebote schwer zu finden sind. Kannst du uns da mal Feedback geben? Wie war es bei euch und was würdest du dir wünschen, was wir besser machen sollten?
Ja, also das sollte jetzt auch nicht einen falschen Eindruck erwecken, weil wir haben schon sehr viel Unterstützung bekommen. Es war eher sozusagen, dass ich vorher nicht so drauf gestoßen wurde oder dass so promoted wurde an der Universität. Das hat mir gefehlt. Also wir haben dann ja sozusagen, sind dann mit dem Startup-Doc sozusagen in Verbindung gekommen. Dort haben wir extrem viel Unterstützung bekommen, das ganze Thema einen Businessplan zu entwickeln, eine Förderung zu bekommen. Also wir haben das ja wirklich alles, normalerweise in unserem Bereich ist es, also in dem Bereich Stromhandel oder so, ist es üblicher, dass man sozusagen das aus von einem Strategen was gegründet wird, ne? Sozusagen sehr aus dem Thema und gar nicht so aus der Forschung raus oder so. Und deswegen für uns war das extrem wichtig, dass wir da Unterstützung bekommen haben, dass wir uns eine erste Förderung sozusagen werben konnten. Das war ja Exist sozusagen, dann einfach als Gründerteam das Ganze auszuarbeiten, da natürlich auch einen Austausch zu haben, viel Mentoring zu bekommen. Dann haben wir ja auch sozusagen von der IFB die noch eine Förderung bekommen.
InnoRampUp.
Genau, InnoRampUp war das. Und das, ohne das hätten wir das gar nicht schaffen können sozusagen. Das war schon extrem hilfreich. Also einerseits sozusagen durch die Betreuung, einfach das Ganze immer wieder zu hinterfragen, diesen Businessplan zu entwickeln, diese Hausaufgabe zu machen, auch wenn man vielleicht manchmal noch gar nicht genau weiß, wie sieht der Markt aus, wie ist mein Product-Market-Fit, was ja so super relevant ist für ein Startup, das irgendwie rauszufinden, so schnell es geht, oder diesen auch das zu beweisen am Ende. Auch wenn man das nicht weiß, diese Hausaufgabe zu machen, einen Businessplan wirklich durchzudenken und dabei Unterstützung zu bekommen. Das war für uns super wichtig, sodass wir dann ja auch eine Pre-Seed-Runde raisen konnten. Das wäre aber sonst nicht möglich gewesen, ohne die ganze Unterstützung. Und wir waren da ja auch im Startup-Blog, hatten da unsere Büros und so. Das war schon extrem, extrem wichtige Zeit. Daher, also insgesamt war die Unterstützung total gut dann, nachdem wir uns entschieden hatten, zu gründen und da so reingekommen sind in das Netzwerk. Ja.
Ach, das freut mich.
Also grundsätzlich, wie ist das denn? Netzwerk, weil ich bin immer ein Riesenfan von Kollaboration, Kooperation etc. Wie ist denn da so ein, oder gibt es schon so ein Netzwerk in eurem Bereich, in eurer Branche? Also jetzt nicht rein nur Startup-Netzwerk, sondern vielleicht auch im Bereich KI oder Batteriespeicher, in dem ihr sozusagen aktiv seid?
Es gibt, also wo wir jetzt mittlerweile mehr aktiv sind, sind tatsächlich Bundesverbände, also Bundesverband Wind, Verbände einfach grundsätzlich, weil wir da natürlich auch mittlerweile gucken müssen aus Sicht regulatorische, politische Sachen, vielleicht auch Lobbyismus sozusagen, aber auch uns sozusagen zu präsentieren. Die Themen sind, wir mittlerweile haben einen starken Fokus auf Verbände gelegt. Wir wollten hier in Hamburg, haben wir mal an so einem Energienetzwerk auch dran gearbeitet, versucht auch mal was mit dem EHH, gerade mit dem Startup-Fokus zu machen. Ich muss immer sagen, ein Startup selber, dass das noch schafft, sowas aufzubauen, ist, glaube ich, extrem schwierig, weil wir sind natürlich, ja, Land runter immer sozusagen. Und das ist letztendlich, haben wir das auch gar nicht so richtig geschafft, da die Zeit noch zu investieren. Und ich glaube, das wäre was, ich meine, klar, sowas, was jetzt in groß, das ist natürlich extrem in München, ne, mit dem Unternehmertum, was es da gibt, auch sozusagen aus Finanzierungsseite und so. Aber das ist natürlich so das, ich glaube, das Beste für so eine Startup-Landschaft oder was sehr, sehr Gutes, ne? Aber sozusagen so in die Richtung könnte Hamburg auch gehen. Also gerade im Energiebereich, hier ist ja sehr viel Geld, was im Bereich erneuerbare Energien, große Infrastrukturinvestoren, viel Projektentwickler. Also gerade, ich gucke natürlich jetzt nur aus der erneuerbaren oder aus der Energiebrille drauf, ne? Aber wir sind auch mehr in der Energiewelt als jetzt in der AI-Welt tatsächlich vernetzt, ne? Also es ist schon ein wesentlicher Teil von dem, was wir machen, aber tatsächlich ist unser ganzes Kundenumfeld und so. Wir haben das schon eher sozusagen den Energiefokus, die Energiebrille. Ja.
Ja, du hast ja gerade schon Unternehmertum angesprochen, das ist natürlich immer so das bundesweite Benchmark.
Ja, klar.
Da läuft ja auch gerade der Wettbewerb Startup Factory, wo Hamburg sich beworben hat. Da hoffen natürlich alle sehr darauf, dass wir da dann auch nochmal diesen entsprechenden Boost bekommen, was du gerade erwähnt hast. Ein anderes Thema dieser Tage, wenn man gründet, ist ja so bisschen dieses Thema Diversity. Oftmals zielt das aktuell bei uns noch auf Mann-Frau, so dass man eben auch GründerInnen mit an Bord hat. Ihr seid ja, du hattest es schon erwähnt, Tom, Miguel und du, ihr seid jetzt drei männliche Gründer. Und habt ihr schon die Erfahrung gemacht? Also im Endeffekt ist ja, ich spreche mit vielen Deep Tech Startups, da ist ja oft der Wille da, sage ich mal, eine Frau einzustellen, aber man findet dann eben nicht immer die passende, wirklich auch Fachkraft. Und das ist natürlich am Anfang entscheidend, dass man, du sagtest eben auch, ihr habt so ein tolles Team, dass man da wahrscheinlich erstmal sagt, egal was, Hauptsache es passt. Und die Frage ist natürlich erstmal, wie schwer war es für euch, jetzt auch mal im technischen Bereich eine Frau zu finden? Man sieht das ja oft bei Startups dann in Marketing und HR ist dann oft dann eine Frau. Aber ihr habt ja, glaube ich, auch technische Mitarbeiterinnen. Und die andere Frage ist natürlich, habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass jemand gesagt hat, naja, was ihr macht, ist gut, aber wir hätten uns gewünscht, ihr habt noch eine Frau im Gründungsteam dabei. Ist euch sowas schon mal begegnet?
Nicht so direkt, aber vielleicht indirekt schon mal so ein bisschen das gespürt, klar, drei deutsche weiße Männer sozusagen gründen das Unternehmen. Das ist ja einfach so bei uns. Ich glaube, als wir gegründet haben, haben wir uns da gar nicht so bewusst begriffen sozusagen. Und auch weil natürlich Tom war, also Miguel und ich haben jetzt schon zusammen geforscht und dann kam Tom als ehemaliger Schulfreund dazu und dann war es irgendwie so klar. Aber ab dem Moment dann haben wir schon das Thema Diversität quasi immer weiter in den Fokus gesetzt, im Sinne von, dass wir überlegt haben, okay, wie kriegen wir das auch hin, dass wir einerseits vielleicht auch aus Geschlechterseite, aber auch auf anderen Ebenen sozusagen irgendwie divers sein können. Natürlich, es fällt uns schon manchmal schwer, also man sieht schon, hier sind auch viele männliche gerade, also wir sind noch ein sehr starkes, haben noch einen sehr starken Engineering-Fokus im Team sozusagen, das wird sich jetzt auch ein bisschen mehr Richtung Kommerzialisierung, schiebt sich das gerade sozusagen, wie wir sozusagen die Teamstruktur haben. Wir hatten eigentlich, waren wir immer ganz happy zumindest, dass wir in allen Bereichen auch zumindest Frauen dabei haben, aber natürlich irgendwie jetzt auch vielleicht unterschiedliche Herkünfte oder so, also wir haben uns da schon, geben uns da schon Mühe im Hiring. Jetzt gerade stellen wir auch ein und wir würden jetzt zum Beispiel auch dann bevorzugen bei gleicher Präqualifikation, sage ich mal, oder gleichen Qualifikation würden wir uns dann für eine Frau zum Beispiel entscheiden, jetzt im bestimmten Bereich, gerade im technischen Bereich. Aber gucken drauf, es ist natürlich im technischen Bereich, im sehr technischen Bereich noch sehr männerdominiert, wenn man jetzt diese zwei Themen der Diversität, also das Geschlechtliche sozusagen Fokus hat, ja.
Beim Hiring hätte ich jetzt nochmal die Frage, kriegt ihr viele Bewerbungen so aus Deutschland oder aus Hamburg oder europaweit?
Wir gucken schon, dass wir möglichst das Team hier haben. Also hybrid arbeiten wir schon, 100% remote, kommt immer so ein bisschen auf die Rolle auch an, ob das passt sozusagen. Wir haben glaube ich, schon auch Bewerbungen aus Europa, aber ja, das meiste ist doch hier doch irgendwie über Deutschland verteilt, ja. Und wir rekrutieren auch sehr, also wir machen auch viel Headhunting tatsächlich. Also das ist bei uns, dass wir dann wirklich gucken, okay, was für Stellen wollen wir besetzen. Das, also die Schwierigkeit da ist auch, dass gerade jetzt, sag ich mal, aus Fachkräftesicht, dass wir quasi, also dass im Energiebereich eigentlich ein totaler Fachkräftemangel und gerade im Batteriebereich also sowieso noch mehr und auch im Algo-Trading und so diesen ganzen Bereichen, das ist super schwer, überhaupt Personen zu finden. Also das ist einfach, bei uns ist das Hiring ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Thematik. Deswegen also grundsätzlich, dass wir jetzt international hiren und so weiter, das haben wir noch nicht gepusht. Ich glaube auch einfach, weil wir noch gar nicht so die Kapazitäten dazu hatten, das irgendwie diesen ganzen Prozess abzubilden. Aber da werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft nicht dran vorbeikommen. Ist ja auch gut per se. Oder ich meine, es gibt ja, also es ist ja auch ein riesenpolitisches Thema, ne, wie wir sozusagen jetzt mit Migranten, die jetzt sozusagen schneller in den Job zu bekommen, dass das irgendwie eine kleinere Hürde ist, weil das ist ja genau, wir brauchen hier sozusagen, ich sag mal, so viel Unterstützung, auch auf allen Ebenen, aber auch im Fachkräftebereich sozusagen. Und da hoffen wir natürlich auch ein bisschen drauf. Also wir gucken natürlich einerseits, dass wir erfahrene Personen in unserem Bereich finden, aber natürlich auch viel Juniors, nennen wir es dann, die dann sozusagen bei uns erlernen. Und da sind wir natürlich dann flexibler. Ja.
Jetzt fängst du gerade an, wie du gerade gesagt hast, über den Tellerrand beim Hiring zu gucken. Jetzt würde ich aber gerne mal auch wissen, wie du privat oder wie Lennart es schafft, den Blick über den Tellerrand zu bewahren.
Ja, ist manchmal gar nicht so schwierig mit einer Familie und Startup und so weiter. Da bin ich quasi komplett fokussiert auf die Themen, die ich habe und bin natürlich auch immer jetzt in der Energiewelt. Gut, das ist ein extrem politisches Thema geworden. Also jetzt, sag ich mal, wenn man jetzt über den Tellerrand auch auf politischer Ebene das Ganze sieht, sozusagen, dass man jetzt nicht, wir gucken natürlich sehr aus unserer Brille oder ich gucke sehr auf der Brille, okay, was brauchen wir für die Energiewende, wie machen wir möglich, Batteriespeicher, ja, auf jeden Fall, ganz viele, aber natürlich da auch irgendwie ein bisschen ganzheitlicher zu gucken und von mehr aus mehreren Perspektiven drauf zu gucken, das ist natürlich super relevant. Ein Batteriespeicher ist jetzt auch nicht nur gut, ne, also von der Produktion bis, sag ich mal, zum Recycling, Lithiumabbau und so weiter, sich das auch anzuschauen, zu hinterfragen, das sind natürlich Themen, aber auch ich selber versuche mich da gerade politisch vielleicht auch immer irgendwie zu informieren, das finde ich auch sehr schwierig heutzutage, gerade wo so viel passiert. Ich bin ein Riesenfan von der Lage der Nation tatsächlich als Informationsquelle und ich habe das Gefühl, die hilft mir zumindest so ein bisschen auch. Ja, ist natürlich da auch wieder deren Perspektive, aber da noch ein bisschen weiter zu mehr zu verstehen, sozusagen von mehreren Blickwinkeln drauf zu gucken. Das ist eigentlich alles, was ich gerade so schaffe, weil ich meine, in der aktuellen Lage sozusagen, Weltlage, irgendwie das alles auch zu verstehen und ist gar nicht so einfach und dann noch sozusagen mit so viel zu tun zu haben. Also das ist letztendlich, was ich da aktuell so mache.
Ja, Lennart, das war's schon, kurz gesagt.
Wir haben vielen, eine halbe Stunde versprochen.
Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Einmal natürlich in dieses hochspannende Thema, in dem ihr arbeitet, aber auch in deine Einblicke als Gründer. Und wie gesagt, wir unterstützen gerne, du weißt ja, unseren verschiedenen Service und Support seitens Hamburg Invest. Wir drücken die Daumen für die nächste Funding-Runde, dass das so klappt, wie ihr euch das vorstellt.
Danke, danke.
Und ja, vielen Dank.
Danke auch. Mich sehr gefreut.
Genau, und alle Informationen zu Suena und Batteriespeicher, nicht alle, aber vielleicht ein paar, findet ihr bei uns auch in den Shownotes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand. Bis bald.